Gleich kommt's.
Gleich kommt's, jetzt kommt's. Ja, danke schön. Was man alles denken muss, schon frühen Morgen. Ich möchte heute den Text lesen, oder möchte jetzt zunächst einmal den Text lesen. Und bitte schaut jetzt nicht nach in eurer Bibel oder eurem Smartphone oder so, weil der Text ist etwas anders als wie in der Vorführung. Das bringt euch vielleicht ein bisschen dann durcheinander, warum ich das jetzt so vorlese, beziehungsweise so diesen Text hier habe. Hört einfach zu. Und schau dir vielleicht zu Hause nochmal an, wie es wirklich dasteht. Aber ich hab nichts verfälscht, sondern ich versuche einfach schon, das reinzubringen, was eigentlich dasteht. Dass man fragt, was heißt denn das jetzt? Ja? Also, dann hört einfach mal zu und dann werdet ihr schon verstehen, was ich meine. Wir sind in Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Das heißt, euer Bemühen, nach Gottes Willen zu leben, dass ihr dabei eure Gabe für die Armen nicht vor den Leuten zur Schau stellt, um von ihnen gesehen zu werden. Denn sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun den Armen aus Barmherzigkeit gibst, so sollst du es nicht an die große Glocke hängen, wie die Heuchler und Scheinheiligen es tun. Sie tun es öffentlich, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon kassiert und mehr als menschlichen Beifall haben sie nicht zu erwarten. Ihnen steht kein Lohn mehr beim himmlischen Vater zu. Vers 3. Wenn du aber den Armen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte Hand tut. Damit will ich sagen, dass du so unauffällig den Armen geben sollst, dass selbst du es nicht bemerkst. Damit wird deine Gabe eine Herzenssache, du gibst deine Gabe allein im Verborgenen deines Herzens, aber dein himmlischer Vater sieht das Verborgene und er wird es dir vergelten. Und das ist jetzt das, was wir so ein bisschen jetzt miteinander entfalten wollen. Das Thema heute Morgen lautet Geben und Motivation. Wessen Anerkennung suchen wir? Suchen wir die Anerkennung von Menschen oder suchen wir die Anerkennung unseres himmlischen Vaters? Ich möchte noch ein Zitat weitergeben, das mir in dieser Woche begegnet ist. Unser größtes Problem liegt nicht außerhalb von uns, sondern in unserem Herzen. Also die Frage ist, wessen Anerkennung suchen wir? Suchen wir die Bewunderung der Menschen? Jesus beginnt also hier in Vers 1, habt Acht auf euer Bemühen, nach Gottes Willen zu leben, dass ihr eure Gabe der Barmherzigkeit für die Armen nicht vor den Leuten zur Schau stellt, um von ihnen gesehen zu werden. Denn sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Der Begriff der Gerechtigkeit, das steht normalerweise in euren Bibeln drin, der Begriff der Gerechtigkeit in Matthäus, man hat es ganz allgemein auch gesehen, meint nicht die Gerechtigkeit, die uns in die Gegenwart Gottes bringt. Also die Gerechtigkeit, wie uns die Bibel das aufzeigt, dass wir Vergebung haben, dass wir Versöhnung haben mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, dass wir an ihn glauben und dass diese Gerechtigkeit uns zugerechnet wird und wir deshalb bei Gott angenommen sind. Das stimmt, das ist wahr. Aber das ist nicht hier das Thema in Matthäus, ist auch nicht das Thema hier in der Bergpredigt. Sondern es geht bei diesem Begriff der Gerechtigkeit um die Freude als Jünger Jesu, den Willen Gottes zu tun, dass ich mich freue darauf, dass ich das tun kann, was Gott möchte und dass mir das ein Herzensanliegen ist. Die Bergpredigt ist Lehre Jesu für Menschen, die mit ihm leben, die mit Jesus leben und die fragen, Herr Jesus, wie sieht dein Leben aus? Wenn wir mit dir in Gemeinschaft sind, wenn wir von dir gerufen sind und wenn wir einfach mit dir gehen und mit dir leben wollen. Jesus hat seine Jünger vor sich oder Menschen vor sich, denen er die Schuld vergeben hat. Menschen, die ihr Leben auf Gott ausgerichtet haben, die Gnade empfangen haben, die das eben Vergebung empfangen haben und die sich jetzt eben diese Frage stellen, wie geht's jetzt weiter? Wie sieht ein Leben mit Gott aus? Wie sieht ein Leben mit Jesus aus? Wie sieht es aus, Licht zu sein, Salz zu sein, von dem Jesus ja in Kapitel 5 vorher gesprochen hat? Ihr seid das Salz der Erde, seid das Licht der Welt. Wie sieht das aus, Licht zu sein? Und Jesus sagt uns, wer mir nachfolgt, der tut es, weil er zur Ehre Gottes des Vaters leben will. Er sucht nicht den Applaus der Leute für sich. Er sucht nicht die Bewunderung der Menschen. Und Jesus weiß, dass die gute Tat missbraucht werden kann für seine eigene Ehre. Und das ist die Frage, was ist geistliches Leben? Und die Antwort, geistliches Leben ist, dass ich die Ehre des Vaters suche, dass ich ein Mensch bin, der mit Jesus liebt und der ein Verlangen hat, Gott zu ehren. Keiner kann von euch heute Morgen in mein Herz hineinschauen. Keiner kann erkennen, warum ich heute Morgen hier stehe. Demütig sage ich, ich tue das für Jesus. Aber es mag sehr wohl sein, dass ich heute Morgen hier stehe, weil ich Anerkennung suche, weil ich gelobt werden will, dass man mir sagt, wow, wie toll das war und weiß ich was alles, um Beifall zu bekommen. Keiner weiß es. Und Jesus macht uns darauf aufmerksam, liebe Leute, passt auf, verwerflich ist, die Aufmerksamkeit zu suchen, die Anerkennung zu suchen, um gesehen zu werden. Und jemand schrieb, diese Menschen, von denen Jesus hier spricht, das sagt er nicht zu seinen Jüngern, ihr seid diejenigen, sondern er sagt, er vergleicht die ja mit den Pharisäern, er vergleicht die ja mit den Sadduzäern und sagt, ihr sollt nicht so sein wie diese. Ihr sollt nicht so sein wie diese. Diese Menschen, die geben eigentlich im Grunde gar nicht. Sondern diese Menschen, die erkaufen sich den Applaus der Leute und sie geben, aber sie bezahlen dafür. Sie geben den Armen und sie bezahlen dafür, damit man ihnen applaudiert, damit man ihnen klatscht und damit man ihnen sagt, wow, was die da alles tun und was die da alles machen. Und was wir tun, ist nicht schon deshalb einfach nur richtig, weil wir es für Gott tun, weil wir es für Jesus tun. Liebe Geschwister, wer kennt ihn nicht? Den Hunger nach Anerkennung, den Hunger nach Bewunderung, den Hunger nach Applaus, den Schrei des Herzens. Sieht denn niemand, was ich tue? Schaut denn niemand zu? Nimmt denn keiner Notiz von mir? Vielleicht sollte ich mal denen sagen, was ich alles tue, was ich alles mache. Neurobiologische Studien zeigen, dass nichts die Motivation so sehr aktiviert, wie von anderen gesehen und von anderen anerkannt zu werden. Und es ist auch heute nicht mehr so in. Wir leben in einer Kultur, wo es nicht mehr so in ist, auch mal abgesehen ist vom Geistlichen, sich zurückzunehmen. Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich das geändert. Bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr war es wichtig, wie du bist, was zählte, war, wie man sich verhält, wenn niemand zugegen ist. Das war wichtig, also der Charakter stand massiv im Vordergrund. Und im Laufe der Zeit, so im 20. Jahrhundert, dann fand ein Wechsel statt, wo die Frage aufkam, oder was wichtig war, wie kann ich mich vermarkten? Die Persönlichkeit, der Schein, der Anschein, die Performance war wichtig. Oder anders ausgedrückt, bis 1899 wurde eine Verkäuferin in einem Buch so beschrieben, sie schenkte ihren ärmlichen Lohn einem Bettler, einem frierenden Bettler, und sie eilte davon, ohne dass jemand von ihr Notiz macht, ohne dass jemand sie beobachtet hat, das, was sie da getan hat. Aber 1920 fand man dann in den Büchern nicht mehr im Vordergrund diese inneren Tugenden, sondern gibst du einem Bettler oder gibst du einem Armen, dann zeig der Welt, was du tust. Zeig es, damit es gesehen wird. Und Jesus sagt nein. Er sagt nein zu einer christlichen Kultur, wo Menschen den Applaus suchen. Wo auch immer wieder Dinge passieren und man sich fragt, wen soll das denn bitte schön ehren? Und Jesus führt uns zurück auf das Wesentliche. Wichtig ist, was Gott denkt, was du da tust, was in deinem Herzen ist. Christen leben nicht für den Applaus von Menschen, sondern für den Applaus des himmlischen Vaters. Das ist ihnen wichtig. Den suchen sie. Nach ihm halten sie Ausschau, dass er mich sieht. Und egal, ob wir im vollzeitigen Dienst sind, als Pastor oder als Missionar oder ob wir als Älteste sind oder ob wir im Ehrenamt irgendwo dem Herrn dienen. Ich denke, alle kennen diese Anfechtung, die da ist, gesehen zu werden und vielleicht auch den Applaus zu bekommen. Und dann tun wir Dinge nicht mehr für Jesus. Dann tun wir sie für uns selbst und für die Bestätigung, die wir kriegen. Ich las kürzlich einen Artikel von einem Pastor, der seit 18 Jahren im Dienst ist in den USA drüben. Und sein Problem war zu Beginn, dass er draußen auf dem Lande irgendwo seinen Dienst tat. Und er schreibt: Mein Ziel war es, als ich begonnen habe, als ich auf der seminaristischen Ausbildung war, ein einflussreicher Pastor zu werden in einer großen Kirche, einer großen Stadt. Und dieser Wunsch wurde dieser Plan wurde durch den Wunsch nach Aufmerksamkeit, nach Applaus beflügelt. Das hat mich angetrieben. Ich meinte, dass größer besser ist, dass der Ort, an dem man etwas bewegen kann, eine Weltstadt sein muss. Und für einen begabten Menschen ist der Dienst an einem kleinen Ort Verschwendung. Und ich stellte fest, dass viele meiner Kollegen so denken. Wir möchten gesehen werden und wir scheuen nicht zurück, Gott dafür zu missbrauchen, auch mit unserem geistlichen Leben. Ein bekannter christlicher Seelsorger und Autor hat viele Bücher geschrieben. Und was er so geschrieben hat, das hat sich so tief in mein Herz eingeprägt, weil ich mich da selber auch immer wieder so wieder vorgefunden habe. Da stand am Grabe seines Bruders und hatte eine Predigt zu halten. Und bei einem Satz, der ihm besonders wichtig erschien, machte er eine Pause, um diesen Satz Wirkung zu verschaffen. Und während dieser kurzen Sekunden durchzog ihm ein Gedanke: Ich glaube, ich mache meine Sache ganz gut. Das war eine gute, das war eine gelungene Pause. Und er war schockiert, dass es ihm in dieser Stunde wichtiger war, wie er ankam bei den Leuten. Und er schreibt: In jener Nacht vergoss ich bittere Tränen, als ich feststellte, dass nicht einmal an der Beerdigung meines eigenen Bruders es mir gelungen ist, der elenden Gewalt des Stolzes und der eigenen Ehre zu entfliehen. Die Freunde waren gekommen, um mit mir zu trauern. Und ich wollte, dass man mir für meine rhetorischen Fähigkeiten applaudierte. Sprüche 27, Vers 2 heißt es: Lass jemand anders dich preisen und nicht durch deinen eigenen Mund, von einem Fremden und nicht durch deine eigenen Lippen. Wenn wir das Thema behandeln, wenn wir über das Thema reden, dann müssen wir natürlich auch aufpassen, denn es gibt immer Menschen, die da vielleicht zu skrupelvoll sind, die sich zu viel Gedanken darüber machen, dass uns die reinen Motive nicht so sehr beschäftigen, dass wir daran scheitern. Ja, wir können auch zu kritisch mit uns selbst sein, zu kritisch mit uns selbst umgehen, zu sehr in unserer Selbstanalyse stecken bleiben und unsere Zweifel nähren und die Freude verlieren. Ist das wirklich, sind wirklich das die richtigen Motive, warum ich das tue? Ich denke, wer sich krankhaft prüft, ist mein Motiv rein. Warum tue ich das jetzt? Der wird letztlich gar nichts tun. Und ich denke, darum geht es auch nicht. Und das will auch Jesus nicht. Aber zum geistlichen Leben gehört sicherlich auch, dass wir das immer wieder auch vor Gott ausbreiten und sagen, so wie David im Psalm 139 spricht, in Vers 23 und Vers 24: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und Vers 24: Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und Jesus will auch nicht sagen, ihr dürft keinen Dank annehmen oder ihr dürft keinen Dank aussprechen, sondern Jesus geht es um diese fromme Heuchelei, die Gott missbraucht für seine eigenen Zwecke. Menschen, die dafür bezahlen, Menschen, die dafür leben, dass man ihnen applaudiert. Jesus stellt auch fest hier in diesem Text, dass Jünger Jesu gerne geben. Und wer gibt, das ist auch sichtbar, das ist nicht das Problem. Jesus sagt Vers 1 jetzt ganz konkret und sagt Vers 2 dann: Wenn du den Armen aus Barmherzigkeit gibst, zum Leben mit Gott, zum Leben als Jünger Jesu gehört Erbarmen für die, die nichts oder wenig haben oder die in Not sind. Und Jesus setzt voraus, er sagt den Jüngern hier nicht, ihr sollt geben, sondern er sagt, wenn ihr gebt, das heißt, er setzt voraus, das tun die, das werden die tun. Jünger Jesu geben den Armen gerne und sie geben auch gerne großzügig. Sie geben fröhlich, sie geben freiwillig. Das ist ein Wesensmerkmal christlichen Lebens, fröhlich zu geben. Freigebig zu geben, wenn wir hineinschauen in 2. Korinther, die Verse, Kapitel 8 und 9. Und Gott liebt es, wenn er sieht, wie Menschen oder wie wir Menschen, die in Not sind, helfen, die wenig haben, die vergessen sind, die am Rande stehen, die um ihre Existenz kämpfen. Und das sehen wir im Alten Testament. Es gibt kein Volk, dessen soziales Verständnis so auf die Armen mit ausgerichtet war, wie das Volk Israel. Wenn wir in 5. Mose hineinschauen, Kapitel Vers 15, wo es heißt, du sollst dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor dem, der arm ist, nicht verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das 7. Jahr, das Erlassjahr ist jetzt nahe und dass dein Herz dann böse wird auf deinen Bruder und du ihm nichts gibst. Er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst, denn der Arme wird nicht aus dem Lande verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen, in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Also diese Verse sagen, dass wir gerne geben sollen, dass unsere Herzen nicht verhärtet sein sollen, dass wir geben sollen ohne Groll und mit Freude und freiwillig und großzügig. Und wir tun, ich habe immer mal so den Eindruck, den Leuten im Alten Testament ein bisschen Unrecht, wenn wir denken, es gäbe bei ihnen kein geistliches Leben. Wir denken ja bei den Leuten im Alten Testament immer, ja, die haben das Gesetz. Ja, und das ist schlecht. Aber hier im Text haben wir Begriffe, die wir auch im Neuen Testament über das Geben finden. Freiwillig und großzügig und gern und von ganzem Herzen. Und das Alte Testament sagt, Israel sollte den Armen so lange helfen, bis ihre Not behoben war. Bis die Person die Armut überwunden hat und er sich wieder selber versorgen kann. Gottes Herz für die Armen ist groß und dem sollen wir uns anschließen. Und wenn wir diese Verse mit den sozialen Inhalten lesen, dann sollten wir eben vorsichtig sein zu sagen, das betrifft uns gar nicht mehr. Das gilt heute nicht mehr. Diese Gebote, die Gott gegeben hat, die gründen im Wesen Gottes. Und das Wesen Gottes, das verändert sich nicht. Und wenn Gott so ist, dann sind wir gerufen, Wege zu finden, das dann immer wieder auch in unserem Alltag umzusetzen. Und ich finde besonders interessant die Bestimmung für das 7. Jahr. Finde ich hochinteressant und faszinierend mit der Frage, wie können wir das umsetzen in der Gemeinde oder in dieser Welt vielleicht sogar. Es war das Sabbatjahr, in welchem Schulden erlassen wurde, laut 5. Mose 15. Und dann gab es noch das Jubeljahr, das 49. Jahr. Dann gab es zum Schuldenerlass, alle 7 Jahre, ein totaler Schuldenerlass, gab es dann das Jubeljahr. Und dann im Jubeljahr wurde der ganze Besitz zurückgegeben. Also wenn ich was verkauft habe, vor 30 Jahren, sagen wir so, und nach 20 Jahren hat die Familie wieder alles zurückbekommen. Es war nie auf Lebenszeit verkauft. Faszinierend. Wie wäre es, wenn jemand unter euch, keine Ahnung, 20.000 Euro ausgeliehen hat und jetzt sind die 7 Jahre rum, Sabbatjahr beginnt, es stehen noch 10.000 Euro auf dem Zettel. Und dann schenkst du ihm die 10.000 Euro und sagst, von ganzem Herzen sind die dir erlassen. Und schlimmer. Das Sabbatjahr steht vor der Tür, es sind nur noch 18 Monate oder vielleicht nur noch 12 Monate. Und jemand kommt jetzt zu dir und sagt, du, ich brauche 20.000 Euro, ich bin so in der Krise, so in der Klemme, ich komme da nicht raus. Und jetzt weißt du, von diesen 20.000 Euro kriege ich vielleicht nur noch 5.000 zurück. 12 Monate sind schnell vorbei. Oder vielleicht kriege ich auch gar nichts zurück. Und dann sollst du ihm trotzdem geben, freudig und willig. Er soll nicht sein ganzes Leben mit Schulden beladen und belastet sein. Also wenn wir sehen wollen, wie Gott sich eine gerechte Gesellschaft vorstellt, dann sollten wir das Alte Testament hineinschauen. Und ich habe mich gefragt, das würde die Bankenwelt revolutionieren. Ich weiß nicht, wie man das jetzt umsetzen kann auf die Bankenwelt, auf die verschiedenen Banken, die es da gibt. Aber zumindest war im Volke Israel das eine faszinierende Sache. Und es begeistert mich immer wieder, wie Gott hier diese Dinge umgesetzt sehen will. Und die Frage stellt sich auch, wie wir das in der Gemeinde Jesu hier vielleicht mit reinnehmen oder umsetzen können in diesen ganz praktischen Dingen. Und das ist das, was Jesus eben voraussetzt, dass wir als Jünger Jesu so großzügig sind. Und diesen Menschen hier oder diesen Heuchlern, wo Jesus hier anklagt, denen war nicht Geiz vorzuwerfen, die haben ja großzügig gegeben. Und die Armen, die jetzt hier diese Summe da in Empfang nehmen, die konnten sich auch nicht beklagen. Und die Zuschauer, die das gesehen haben, die waren erstaunt, wow, was dieser Mensch tut. Die sprachen von höchster Achtung von diesem Menschen oder von diesem Mann oder von dieser Frau, von dieser Liebestat, die er da weitergegeben hat. Aber Jesus sagt, alles schön und gut, okay, aber ihr tut es nur für euch selbst. Und dann ist es nutzlos in den Augen des Vaters, des himmlischen Vaters. Jetzt sehe ich mich an einem Gottesdienst, das war mir auch so markant, ist mir so hängen geblieben, weil das irgendwie so plastisch vor den Augen stehen geblieben ist bis heute. Als wir in Afrika waren, war ein Gottesdienst und da war ein Mann, der hatte einen 10.000-Franc-Schein in der Hand. Das sind so 60 D-Mark wert damals gewesen und das ist ein Haufen Geld, wenn man das in Relation setzt zu dem, was die Leute verdient haben. Der war auch reich, der hielt das in die Luft und der kam dann nach vorne, weil da stand im Gottesdienst stand die Klingelbeutel, wie sagt man dann, dieses Ding, das stand also vorne und die Leute mussten nach vorne kommen, mussten das da reintun in diese Kiste. Und er hatte das, den 10.000-Franc-Schein in der Hand und da hat er rumgewedelt, ist dann nach vorne gegangen, damit auch alle sehen, wie viel er gibt, ja. Und dann kam ein Ältester auf ihn zu und führte ihn wieder an seinen Platz zurück. Das macht keinen Sinn, so zu geben. Aber Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, wenn Menschen sehen, dass wir den Armen geben. Das will er nicht zum Ausdruck bringen. Und wenn wir geben oder wenn was wir tun, das können wir uns nicht verstecken. Das ist ja oftmals auch sichtbar. Das können wir auch nicht verhindern. Aber was Jesus sagt, ist, es ist verwerflich, das möchte er einfach nicht, dass wir den Armen geben, mit der Absicht gesehen zu werden, dass wir Applaus suchen in unserem Herzen. Und Jesus warnt vor dieser Heuchelei, aber er sagt nie, dass wir es vermeiden sollen, unseren Glauben fröhlich zum Ausdruck zu bringen, dass wir den Armen geben, dass wir überhaupt was tun für Gott. Nur weil wir Angst haben, oh, ich tue das vielleicht nicht für Jesus, ich tue das nicht vielleicht für Gott. Und Paulus sagt auch in den Briefen, wir sollen fleißig sein zu guten Werken. Und die sind auch immer auch sichtbar, ein Stück weit. Nun, was befreit uns vor Heuchelei? Was befreit uns vor der Suche nach uns selbst? Ich denke, was uns befreit, ist die Liebe unseres himmlischen Vaters. Ist die Liebe des Vaters zu uns und ist meine Liebe zu Gott. Und vielfach bezeugt die Bibel, dass Gott ganz persönlich ist. Wenn wir hineinschauen, auch, ich denke, es ist auch im Matthäus-Evangelium, wo Gott sagt, er zählt meine Haare. Das heißt, er weiß um mich. Er zählt meine Tränen. Und Jesus sagt, ihr habt einen Vater im Himmel. Und dieser Vater sieht euch. Und dieser Vater anerkennt, was ihr tut. Tu es einfach für ihn. Es muss niemand sehen. Wenn es niemand sieht, dann sieht es niemand. Tu es für deinen himmlischen Vater und freue dich daran, dass er es sieht. Wir brauchen keine Zuschauer, die uns applaudieren. Wir brauchen keine Bewunderung. Wir brauchen keine Bewunderung uns erkaufen durch die Tat, durch Arbeit, durch Leistung, durch Geld. Wir brauchen uns das nicht erkaufen von den Menschen. Wir haben einen Zuschauer, unseren himmlischen Vater Gott, der uns applaudiert. Und dieser Applaus unseres himmlischen Vaters, der reicht uns. Jünger Jesus suchen die Aufmerksamkeit und des himmlischen Vaters. Vater im Himmel, schau, schau. So wie die kleinen Kinder, Daddy, schau. Ja, die kommen zu den Eltern und sagen, schau, was ich mache. Schau, schau, was ich mache. Ich tue es für dich. Ich gebe den Armen. Ich mache das alles für dich. Ich tue es für dich. Wenn also kein Mensch von unserer Tat etwas weiß, niemand sieht, was wir tun, und uns niemand Anerkennung ausspricht, dann gehen wir daran nicht zugrunde. Denn wir wissen, mein Vater im Himmel, der sieht das. Der weiß darum. Wenn Menschen es nicht sehen, mein Vater weiß es und das soll mir auch genügen. Mein Vater beachtet es mit liebevoller Anteilnahme. Das reicht mir. dass Gott der Vater um mein Geben weiß und das weiß, was ich tue. Und dann sind wir zufrieden, denn wir tun es für ihn. Wir tun es für unseren himmlischen Vater. Und das ist immer wieder auch der Kampf in unserem Herzen, auf vielfacher Ebene, in vielfachen Situationen, der da tobt, bis wir dann auch wirklich zur Ruhe kommen und sagen, Vater im Himmel, ich tue es zu deiner Ehre. Es geht um dich. Und damit entziehen wir uns der eigenen Ehrsucht und der Suche nach Beifall und Applaus. Und damit entziehen wir uns aber auch der Fehlbeurteilung der Menschen um uns herum. Und damit entziehen wir uns auch dem Selbstmitleid, dem gekränkten Stolz, wenn unsere Taten, unser Geben, einfach das, was wir tun, nicht bemerkt wird. Ich lebe vor und für meinen Vater. Und wenn mein Vater mir Beifall gibt, dann ist mir das genug. Dann soll mir das ausreichen. Dann soll mir das Applaus genug sein. Wenn wir vergessen werden, dann wollen wir großzügig sein und nicht klagen, sondern wissen, Gott, der Vater, weiß es. Und der Herr wird sich bei uns noch ganz persönlich bedanken. Und wenn wir übersehen werden, dann können wir das ertragen, weil wir wissen, es gibt einen Gott, der unser Handeln nicht übersehen hat, nie übersehen hat. Und wenn uns Menschen verurteilen in unseren Motiven und uns keiner versteht, warum wir es tun, wenn sie uns kritisieren, so wie die Maria kritisiert wurde, die Füße Jesu gesalbt hat und dann die Jünger daherkamen und sagten, das ist Verschwendung, 20.000 Euro Verschwendung, warum machst du das? Haben sie angeklagt, sie haben die Motivation nicht verstanden, sie haben nicht verstanden, dass sie das aus Liebe zu Jesus getan hat. Es ist jemand da, der tief in uns die Sehnsucht kennt, Christus zu dienen und ihm zu gefallen und Gottes Ehre zu suchen. Wir tun es für ihn. Einer ist da, der uns versteht, ist der Vater im Himmel. Und mein Gebet ist immer wieder, Herr, ich will das, was ich tue, aus Liebe zu dir tun, aus reinen Motiven, zu deiner Ehre. So stehe ich morgens manchmal auf und sage, Herr, ich tue das für dich. Und dann tue ich das und dann handle ich einfach im Glauben, dass es gut ist, dass es angenehm ist und dass es rein ist. Und sollte ich entdecken, dass meine Motive unecht sind, selbstbezogen sind, dann wende ich mich zum Herrn und dann bitte ich um Vergebung. Dann bringe ich es zum Kreuz. Mehr kann ich nicht tun. Das ist aber auch das Größte, was wir tun können, die Vergebung zu empfangen vom Herrn und zu sagen, okay, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir, dass du das gesagt hast. Okay, geh mal weiter. Mach weiter. Und sich selbst kasteien. Ja, wir sind dann oftmals so, ja, warum ist das passiert? Warum ist mir das passiert? Und hin und her und so. Das bringt nicht weiter, das führt nur zur Selbstzerstörung. Das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Ich bin ein Sünder, es passiert. Das mache ich nicht mehr. Das macht dich nur kaputt. Die Lösung liegt, dass wir zum Kreuz Jesu gehen, wo uns vergeben wird, wo unsere Herzen wieder zurückgeführt werden zum Vater. Und wir sagen, Herr, es tut mir leid, ich weiß, dass ich was jetzt hier gemacht habe, was ich jetzt vielleicht auch hier gesagt habe. Das habe ich jetzt nur gesagt, damit man mir jetzt applaudiert. Es tut mir leid, verzeih mir bitte. Oder vielleicht muss man es auch manchmal öffentlich bekennen und sagen, hey, was ich jetzt gesagt habe, das war jetzt nur, damit ihr mir Applaus gibt. Ist vielleicht auch manchmal hilfreich und bewegt unser Herz und hilft unseren Herzen, das in unserem geistlichen Leben. Und wenn wir so gerne geben wollen und nicht können, das kommt ja vor. Ja? Wenn wir gerne großzügig sein wollen, aber nicht können, und wir haben vielleicht nur noch den einen Euro in unserer Geldtasche oder auf unserem Konto, oder manchmal am Ende des Monats haben wir gar nichts mehr, und wir hätten doch so gern noch irgendwas getan oder sonst irgendwas, dann dürfen wir wissen, was der Herr in 1. Chroniker Kapitel 6, Vers 8 zu David spricht. Dass dir das am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen, daran hast du gut getan, denn es lag dir am Herzen. Jedoch wirst du selbst das Haus nicht bauen, sondern dein Sohn, der wird meinen Namen das Haus bauen. Und dabei denke ich an einen jungen Mann, ich habe gestern einen Rundbrief bekommen von einer Familie, die missionarisch unterwegs sind und an Tamilen arbeiten im Ruhrgebiet. Und ihr Sohn hat eine geheimnisvolle Krankheit. Der ist 25, 26, 27 und schon 4, 5, 6 Jahre krank. Der war auf einer Bibelschule, dann musste das alles wieder abbrechen. Und sie schreiben im Brunnenbrief, wie gesagt, in diesen schweren Jahren ist Daniel deutlich geworden, dass Gott Menschen liebt, auch wenn wir nichts leisten können. Seine Gnade ist bedingungslos. Und das versucht er auch anderen weiterzugeben, zu denen er noch Kontakt hat. Was würde dieser junge Mann nicht alles gerne für Gott geben und für Gott einsetzen? Aber er kann nicht. Er kann nicht. Und Gott ist der einzige Herr, der seinen Dienern für die guten Absichten seines Herzens oder ihres Herzens genauso viel Lob gibt, wie wir das fertige Werk der Hände, also für das, was sie tun, als wenn sie es getan hätten. Gott ist ein Gott des Herzens. Er sieht unsere Herzenseinstellung und sie ist ihm zunächst wichtiger als unser Tun und unsere Leistung. Und wie immer das Ergebnis meines Lebens und das Werk meiner persönlichen Hände sein wird, meiner persönlichen Arbeit sein wird, ich möchte sagen können, lieber Vater im Himmel, du weißt, dass ich in meinem Herzen die Absicht hatte, dies zu deiner Ehre zu tun, dies zu deiner Ehre zu geben. Und Gott wird antworten, ich weiß es und ich danke dir dafür. Und er wird mir den Lob nicht vorenthalten. Zum Schluss noch ein paar Zeilen. Das ist so ein Gedicht, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, einfach so ein Prosa-Zeilen. Und das ist überschrieben, was ist Sieg? Und da heißt es, wenn es dir nie daran liegt, weder dich selbst noch deine Werke im Gespräch in Erwähnung zu bringen oder nach Empfehlung Ausschau zu halten, wenn es dir in Wahrheit recht ist, unbekannt zu bleiben, das ist Sieg. Amen. Das wünsche ich uns, dass wir das mit hineinnehmen in unseren Alltag, dieses Gleichgewicht zu halten auf der einen Seite, dass wir sagen, Herr, ich tue das für dich. Und wenn wir merken, es war jetzt doch nicht so ganz selbstlos, einfach sagen, Herr, verzeih mir, vergib mir. Es ist ganz einfach. Und dann gehen wir einfach mutig weiter, dann gehen wir freudig weiter. Dann bitten wir, dass der Herr unsere Herzen verändert und dass wir so etwas sind zum Lobpreis unseres himmlischen Vaters. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken, dass wir einen Gott haben, der unser Herzen sieht. Das mag vielleicht auf der einen Seite uns manchmal auch zum Fürchten machen, weil Gott sieht, was wir wirklich denken. Aber auf der anderen Seite, so geht es mir zum Beispiel persönlich, einfach habe ich nie Angst, mein Herz für dir auszubreiten. Es stört mich nie, dass du alles siehst, was in meinem Herzen ist, weil ich begriffen habe und weil ich weiß, dass du ein Gott der Gnade bist. Dass du immer wieder sagst, hey, komm zu mir, ist okay, ich sehe das alles, ich weiß das alles, ich vergebe dir, ich helfe dir, geh weiter, mach weiter. Und schon David sagte, er möchte nicht in die Hand von Menschen fallen, weil sie unbarmherzig sind oftmals. Aber Gott ist so barmherzig und sowas von Liebe und von sowas von gnädig, dass wir wirklich offen sein können vor ihm, uns nicht fürchten zu brauchen, wie er uns behandelt. Gott ist ein Gott der Gnade. Und wir danken dir, Herr, dass wir weitergehen dürfen, immer wieder neu, mit frohem Mut weitergehen, fröhlich weitergehen dürfen, Herr. Auch wenn unsere Herzen manchmal nicht so sind, wie sie sein sollten. Danken dir für deine Vergebung. Danken dir, dass du ja einfach in uns lebst und dass du das auch wirkst, was wir sein sollen. Zu deinem Lobpreis und zu deiner Ehre. Amen.